Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute habe ich endlich mal wieder einen Gast bei mir. Freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, darfst du dich gerne erstmal selber vorstellen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Sabine Stappenmüller, Gynäkologin und Hormonexpertin. Und ja, inspiriere auf meinem Instagram-Account viele Frauen zum Thema ganzheitliche Frauengesundheit. Und bin sehr froh über deine Einladung, dass wir heute über ein Thema sprechen dürfen, was, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Frauen betrifft, was auch Richtung Perimenopause oft auch zunimmt an Beschwerden, aber auch viele, viele andere Ursachen haben. Und mein Postfach ist auf jeden Fall immer sehr voll über dieses Thema. Und deswegen freue ich mich umso mehr über diese tolle Einladung, liebe Katharina, dass wir da heute mal vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können.
Ja, voll wichtiges Thema auch. Und ich hatte witzigerweise, bevor wir jetzt hier gestartet sind mit unserem Podcast, auch eine 1:1-Session mit einer Coachie. Und da kam genau dieses Thema auf den Tisch. Und da habe ich das auch schon in den Raum geworfen. Und zwar soll es heute um PMDS gehen. Und viele kennen ja das klassische PMS. Vielleicht magst du da erstmal so erklären, was ist da genau der Unterschied zwischen PMDS und PMS? Wie unterscheidet sich das?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach und darüber gibt es auch noch viele Unstimmigkeiten. Also Co-PMS ist ja vielen mittlerweile bekannt. Das ist eine prämenstruelle Störung, das prämenstruelle Syndrom. Viele verwechseln das oder nicht verwechseln, aber meinen halt, wenn man halt einfach nur schlecht gelaunt ist vor der Periode oder starke Periodenschmerzen hat, redet man von PMS. Da gehören aber schon mehrere Körpersymptome dazu. Also es ist eigentlich ein Syndrom, also eine Sammlung von mehreren Symptomen. Dazu gehört zum Beispiel Brustspannen, Kopfschmerzen zur Periode, schon auch starke Stimmungsschwankungen, eine vermehrte Reizbarkeit, aber auch Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme zur Periode, Heißhunger, aber auch psychische Komponenten wie bisschen Traurigkeit, Verstimmtheit, ne, natürlich auch vielleicht bisschen Wut, explosives Verhalten und so weiter. Und das PMDS, das ist die prämenstruelle dysphorische Störung. Das galt oft als eine schwere Form des PMS. Mittlerweile ist man aber viel am Diskutieren, ist es wirklich eine gynäkologische Sache oder doch auch eher was Neurologisches vom Kopf. Es ist auf jeden Fall gebrandmarkt auch durch körperliche Symptome plus sehr, sehr starke, gravierende psychische Komponenten. Also wirklich stärkste depressive Verstimmung bis hin zu selbstabwertenden Gedanken, negative Gedankenspiralen, aber auch eine starke Erschöpfung, Konzentrationsstörung, Brain Fog, bis hin wirklich zu Suizidgedanken. Und beides hat halt schon in einem, dass es halt kurz vor der Periode auftritt und oft mit Eintreten der Periode schlagartig besser wird. Ja, also wirklich zyklusabhängige Beschwerden. Ja.
Wie häufig siehst du das so in deiner Arbeit? Also du hast ja schon gesagt, dein Postfach ist voll davon.
Ja, genau. Also immer wenn ich natürlich einen Beitrag in die Richtung verfasse, da entdecken sich schon sehr, sehr viele Frauen. Ja. PMS oder PMS-ähnliche Beschwerden haben tatsächlich bis zu 70% der betroffenen Frauen oder Menschen mit Menstruationshintergrund. Ja. Wirklich behandlungsbedürftig ist es bei, ja, sagen wir mal 30%, sagen die Zahlen. Und wirklich PMDS haben so 2-3% der Betroffenen. Ja. Ich sehe es natürlich relativ häufig, weil natürlich viele Frauen mittlerweile mich gezielt deswegen aufsuchen, die woanders vielleicht halt auch nicht erhört werden oder nicht adäquate Therapie finden. Aber ich glaube, auch so ist die Dunkelziffer einfach sehr hoch. Viele sprechen nicht drüber, ja. Das ist ja schambehaftetes Thema, weil halt teilweise auch die Belastung halt auch sehr hoch ist. Ja, also es ist gerade beim PMDS ist halt mit einem Diagnosekriterium, das ist halt auch dein Umfeld, deine Arbeit, deine sozialen Beziehungen, dass es wirklich massivst beeinträchtigt ist dadurch, ja.
Das ist schon echt verrückt so, wie krass das tatsächlich ein Leben einschneiden kann, wenn man das hat. Magst du vielleicht mal so ein paar Prozesse erklären, was da im Körper abläuft, warum das vielleicht? Also wahrscheinlich sind die Ursachen nicht immer, also noch nicht alle so erforscht, wie man sich das wünschen würde, aber vielleicht gibt es da so ein paar Infos, die du teilen kannst, wo das denn wo das denn herkommen kann.
Also beim PMS weiß man, dass es vor allem auch so ein bisschen Progesteronmangel getriggert ist, also dass wenn gerade zur Lutealphase das Progesteron sinkt, die meisten Beschwerden kommen oder es auch zum Ungleichgewicht, zum Östrogen kommt. Ja, dass da zum Beispiel vor allem die Wassereinlagerung, Brustspannen, das Kopfschmerzen, dass das so ein Thema ist. Und beim PMDS ist es tatsächlich gar nicht so der Progesteronmangel, der das Problem macht, sondern zum einen, da gibt es halt mehrere Theorien, dass der Abbaustoff vom Progesteron, dieses Allopregnenolon, dass das am Rezeptor, wo es eigentlich entspannend und so und angstlindernd wirken sollte, genau das Gegenteil macht. Dass es wirklich paradox wirkt, dass es halt eher mehr Unruhe macht, mehr Ängste macht, mehr depressive Symptome und vor allem im Hauptfokus steht halt das Östrogen oder vor allem halt diese Schwankungen, der starke Abfall oder auch der starke Anstieg, manche haben es auch zum Eisprung hin, dass das halt auch die Neurotransmitter im Gehirn durcheinander bringt, vor allem Dopamin und Serotonin und das lässt halt dann die Frauen halt wirklich so stark depressiv werden, genau. Oder auch eine mangelnde Impulskontrolle ist ja auch, was viele beschreiben, ja, dass die sich oft auch wie von außen sehen, also die sehen sich oft in dieser Situation selber und wissen, sie wollen so nicht reagieren, aber die sind ganz oft auch so wie fremdgesteuert, ja, also dann werden trotzdem Türen geknallt, trotzdem die Partner oder Kinder angeschrien oder die Freundin oder wer auch immer, und können sich halt wirklich einfach nicht kontrollieren.
Wenn du jetzt Frauen hast bei dir, die solche Symptome haben, fragst du dann auch mal die Geschichte von denen ab? Also, ne, wie war die erste Periode? Wie war das sonst die ganzen Jahre davor? Wann ist das aufgetreten und so weiter? Gibt es da so, ich sag mal, nein, nicht Parallelen, aber so Situationen, wo du sagst, okay, das ist relativ typisch, wenn man das hat, dass sich daraus dann PMDS entwickeln kann?
Also zum Beispiel in jeder Lebensphase theoretisch, wo du halt mit diesen Hormonschwankungen zu tun hast, ja, wenn du halt einfach dein Gehirn da sowieso ein bisschen so gestrickt ist, da sensibel drauf zu reagieren. Also sei es gerade junge Mädchen, die gerade erst ihre Periode bekommen, da sind die Hormonschwankungen auch oft noch sehr, sehr stark. Da kann es auch mal sein, dass diese Beschwerden einfach schlimmer sind. Also die Grundveranlagung muss halt da sein, ja. Das heißt, da vielleicht vorweg, also auch gerade diese spezielle Chemie sieht man auch tatsächlich viel häufiger bei neurodivergenten Frauen. Also vor
Dachte ich mir
allem,
schon.
genau, Frauen mit ADS, Autismus und aber auch Hochbegabung, ja, die sind oft immer, also es gibt mittlerweile zum Glück auch Studien, das ist meine Beobachtung sowieso in der Arbeit, aber auch Studien deuten darauf hin, dass wirklich vor allem bevorzugt neurodivergente Frauen von PMDS so im Ausmaß betroffen sind. Da darf aber noch gerne mehr geforscht werden, aber das ist so das eine. Aber dann gibt es halt auch so bestimmte Situationen, wo auch einfach die Hormonschwankungen stärker zunehmen und somit Beschwerden verstärken. Das ist, wie gesagt, am Anfang, also Pubertät. Dann natürlich auch nach Absetzen von der Pille zum Beispiel. Ja, dass wenn da halt die Hormone auch erstmal wieder schwanken und dann auch der Übergang Richtung Menopause, also gerade perimenopausaler Übergang, da erleben die Frauen das oft auch sehr, sehr gravierend, ja.
Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte als Jugendliche, ich hatte auch immer starke Schmerzen, wenn ich meine Periode hatte. Und damals war das ja so, gehst ja zum Frauenarzt. Was macht der Frauenarzt? Verschreibt dir die Pille ohne, ne? Also mich wurde damals nicht aufgeklärt über die Nebenwirkungen. Und natürlich, da war ein Beipackzettel drin, ne? Und da weiß auch jeder so grob, was da drin steht. Aber diese Konsequenzen, da denkt man ja nicht drüber nach. Und ich weiß auch, dass ich mit meiner Mutter darüber schon gesprochen habe. Ich so, Mama, hast du dir eigentlich damals nie die Gedanken darüber gemacht, was es heißt, jetzt dem Kind die Pille zu geben? Nö, ich habe die ja auch genommen und mir ging es ja damit gut, ne? Und ich finde das so crazy. Es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, die man dann tatsächlich machen kann. Und jetzt mittlerweile merke ich das ja auch. Ich gehe ja auch jetzt Richtung Perimenopause. Im August werde ich 39. Und ich merke das auch. Es gibt mal Zyklen, die sind total entspannt, merke ich gar nichts. Und dann gibt es Zyklen, wo du denkst, Alter, was ist denn jetzt los? Und das sind ja dann auch schon diese beginnenden Schwankungen, die da mit reinspielen. Und gerade auch das Thema Neurodivergenz, das kickt bei mir auch extrem. Also ich merke das auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so ein PMS-Kandidat bin. Ich habe möglichst, also es ist wirklich mild bei mir. Ich achte ja auch auf viele Dinge, Ernährung und so weiter, Nährstoffe und so. Aber trotzdem. Ich habe auch einige Coaches, bei denen sieht es anders aus. Und ich finde halt auch einfach die Aufklärung, die dann teilweise bei den Gynäkologen gemacht wird, ist nicht ausreichend.
Ja, das stimmt. Absolut.
Wir hatten ja auch, du hattest es ja auch gerade kurz angesprochen, dass es um den Eisprung herum bei manchen Frauen auch mit problembehaftet sein kann. Ne? Die meisten sagen ja dann immer, sie haben den Eisprung, ist dein Östrogen hoch, da fühlt man sich immer so gut, so energetisch, und wenn man in den Spiegel guckt, findet man sich schön. Und ne, klar, evolutionär gesehen macht das ja auch Sinn, ne, um den Eisprung herum möglichst attraktiv zu wirken.
Ja, genau, Partnersuche, ja.
Aber ich habe halt auch viele Frauen, denen geht es da absolut scheiße.
Ja,
Woran kann
die
das denn
Erfahrung mache
liegen?
ich auch. Also zum einen, also wirklich, ja, es ist tatsächlich so. Also viele reagieren halt auch einfach auf den hohen Östrogenspiegel unterschiedlich. Bei manchen, gerade bei neurodivergenten Frauen, wenn das halt auch mit dem Dopaminsystem noch mal mehr crasht, die erleben die Symptome halt auch einfach dann viel, viel stärker. Also das ist das eine. Aber was ich halt auch oft bemerke, dass es vielleicht auch nicht unbedingt der Eisprung ist, der die Probleme macht, sondern die ein, zwei Tage danach. Weil da hat man ja auch wieder diesen Abfall. Ja, und oft ist das dann halt diese Phase von 3 bis 4 Tagen. Man muss sich das jetzt so vorstellen, die Eizelle springt und der im Eierstock verbleibende Teil verwandelt sich ja in diesen Gelbkörper, der dann das Progesteron produziert, was eigentlich beruhigend und so wirken sollte. Ja. Und das dauert halt manchmal auch ein, zwei Tage, bis dann auch der Progesteronspiegel angestiegen ist. Und diese 2 Tage sind oft die Frauen dann oft zu so extrem empfinden. Also dieser Abfall von dem Hormon.
Würdest du auch sagen, dass also das Nervensystem spielt da ja auch eine große Rolle, inwieweit Symptome jetzt stärker sind? Beobachtest du das auch bei deinen Frauen, dass denn gerade die, die ein dysreguliertes Nervensystem haben, da auch sehr viel stärkere Symptome haben?
Ja, total. Also das ist natürlich auch wieder sehr multikomplex, ne? Auf der einen Seite, vor allem mit einer Neurodivergenz, hat man ja auch ein ganz, ganz anderes neuronales Empfinden. Ja, also das Gehirn wirkt ja auch oft als Verstärker. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Lichtreiz auf dein Auge trifft, dann leiten den vielleicht 10 Neuronen weiter. Bei einem neurodivergenten Mensch können es halt 50 bis 200 Neuronen sein, die das weiterleiten. Das heißt, das erklärt halt auch, warum diese Empfindung sowieso stärker wahrgenommen werden. Und was halt auch viele unterschätzen, ist halt auch einfach das Grundgerüst dieser Person. Weil natürlich auch diese Reizbelastung ja auch mit deinem Körper was macht. Ja. Also es ist halt vor allem Stress. Ja, und ich weiß, viele sind frustriert, wenn die von ihrem Frauenarzt nach Hause geschickt werden und hat gesagt, ich soll meinen Stress reduzieren. Das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen, greift einfach zu kurz. Aber es ist halt wirklich trotzdem war, auch wenn es besser begleitet gehört als nur so eine pauschale Aussage. Aber einfach dieser Stress macht halt wahnsinnig viel mit deinem Körper auf so vielen Ebenen. Ja, wenn du halt dauerhaft gestresst bist, hat das einen Rattenschwanz. Ja, wir sprechen jetzt von stillen Entzündungen, ja, die sich auch auf den Darm vielleicht überschlagen. Dann aber auch generell Heißhunger, der dich vielleicht auch die schlechter ernähren lässt. Ja, die Blutzuckerschwankungen machen auch wieder was. Ja, das heißt, du entwickelst halt automatisch einen Mikronährstoffmangel, der halt, ja, das ist ein Rattenschwanz, der die Symptome dann halt verstärken kann. Ja, das heißt, gerade bei dir ist ja Darm ein super krasses Thema. Ja, aber auch da sehe ich halt auch bei ganz vielen Frauen einfach einen mega belasteten Darm, vielleicht auch chronische Entzündung, im schlimmsten Fall sogar ein Leaky Gut. Und wenn wir halt mal überlegen, dass 90% auch vom Serotoninhaushalt im Darm gebildet wird, ja, wenn der Darm halt auch in Mitleidenschaft gezogen ist und dein weniges Serotonin noch weniger wird, ja, ist das halt ein krasser Verstärker von den Symptomen zum Beispiel, ja. Aber auch jetzt wegen Stress und Mikronährstoffmängeln, weil man weiß halt jetzt auch zum Beispiel, deswegen wird es ja auch oft in der Perimenopause schlimmer, weil ja unsere Eizellreserve, das wissen ja mittlerweile auch ganz viele, sind ja festgelegt, die verbrauchen sich und irgendwann wird es weniger. Ja, das heißt, Eisprünge fallen auch mal aus, es kommt zu weniger Progesteron und das ist halt so die eine Seite der Medaille, das können wir nicht beeinflussen. Ja, die andere Seite ist aber auch wirklich unsere Eizellqualität. Ja, und wenn gerade Richtung Perimenopause oder auch nach Absetzen der Pille oder auch in der Pubertät gleicher Mechanismus diese Hormonschleife durcheinander gerät, ja, kommt es halt auch oft dazu, dass halt Eisprünge schneller stattfinden und quasi die Eizelle weniger reif springt. Ja, das heißt, die Eizellqualität, die halt dann das Progesteron bildet, ist halt auch kriegsentscheidend. Und das ist eine Sache, die wir aber sehr wohl in der Hand haben. Ja, und jetzt gerade Stress, Mikronährstoffmängel, also alles stille Entzündungen, also alles Sachen, die bei einer neurodivergenten Person natürlich viel häufiger vorkommt, sorgt natürlich auch dafür, dass die Eizellqualität abnimmt. Ja, und wenn wir da natürlich gewisse Grundhebel schon mal also angehen, wie halt, ne, du kannst ja über die Ernährung so unfassbar viel machen, dass du halt ne, dich vor allem blutzuckerstabil ernährst zum Beispiel, dass du dich mit den richtigen Mikronährstoffen versorgst, dass du auf deinen Darm achtest, ja, also das sind wirklich, dass du wirklich Stress Management betreibst, ja, das sind so eigentlich so die Haupthebel, womit du dein Grundfundament einfach auch stärken kannst.
Mir kommt gerade so in den Sinn, gerade so im Darmthema, wenn jetzt jemand kommt, der eine SIBO hat oder eine IMO hat, ne? Da ist ja so die Vorgehensweise, dass man erstmal die Bakterien los wird, um dann irgendwann in den Darmaufbau zu gehen. Das kann mal, jetzt kommt ja immer darauf an, wie die Därme so reagieren bei den Frauen. Es gibt Frauen, da ist man da schon so ein halbes Jahr bis Jahr dran und arbeitet dann ja auch mit verschiedenen pflanzlichen Präparaten und so weiter. Und ich stelle mir gerade so vor, wenn du eine Frau hast, die sowieso schon PMS beklagt und vielleicht auch PMDS hat und du fängst mit der so eine SIBO-Therapie an, räumst da erstmal auf. Das hat ja dann auch einen Einfluss, weil dieser Darmaufbau, den macht man ja eigentlich erst viel, viel später, wo dann auch die Bakterien wieder zugeführt werden, die dann auch die ganzen Neurotransmitter und so weiter bilden. Das ist natürlich auch krass, weil dann gehst du ja nochmal durch so ein Tal, aber du musst ja eigentlich, musst du ja einmal da durch, um das quasi aufzuräumen. Das
Ja.
ist ja krass, krasse Erkenntnis, die ich gerade habe. Also es ist
Ja.
vielleicht erstmal schlimmer, bevor es
Ja.
irgendwann besser werden kann.
Ja. Ja, und ganz viele haben halt auch einfach nicht die Kraft für. Na, das muss man halt auch sagen, weil ich meine, es ist natürlich ein Krankheitsbild, das wirklich auch sehr, gerade wenn wir jetzt von PMDS sprechen, was halt auch sehr, sehr tiefgreifend ist. Ne? Also ich glaube, vielen ist es auch gar nicht bewusst, dass es gar nicht so sein muss. Ja. Weil einem ja schon auch irgendwie durch die Aufklärung vom PMS, was ja auf der einen Seite super ist, aber doch irgendwie so unterschwellig immer suggeriert wird, es gehört halt irgendwo mit dazu. Halt's aus oder nimm die Pille. Ja. Und so richtig viel dazwischen gibt's anscheinend nicht. Ja. Aber gibt's ja schon. Und es ist halt schon erstaunlich, weil ich da auch tatsächlich auch kurzfristig auch viele gute Ergebnisse mit erziele teilweise. Aber so ein Darmaufbau, das ist halt dann auch wieder das Nächste. Da braucht es, glaube ich, auch einfach noch viel mehr Aufklärung. Bei vielen ist es nicht bewusst, dass es wirklich auch eine langfristige Sache ist. Ja, ich meine, Darmkuren sind mittlerweile schon auch in aller Munde und das höre ich dann auch immer bei den Frauen in meiner Beratung oder auch im Kurs. Ja, ich habe jetzt gerade auch schon eine Darmkur gemacht, wo ich mir denke, ja, was ist halt oft hilft es nicht, oder? Wie siehst du das? Also es hilft ja nicht einfach irgendwie random irgendeine Darmkur drauf zu knallen, wenn du Darmprobleme vermutest, weil damit kann man ja auch vieles kaputt machen, oder?
Ja, also eigentlich, ich bin wie bei allem, ich nehme ja auch nicht einfach irgendwelche Nährstoffe, ohne vorher im Blut geschaut zu haben, ob ich wie da die Werte sind. Ne? Logischerweise, das kann man im Darm ja genauso machen. Also es gibt ja mittlerweile richtig gute Stuhlanalysen, wo man auch das sehr, sehr differenziert betrachten kann, was fehlt. Und dann kann man natürlich de dementsprechend auch das auffüllen, was fehlt, weil du kannst ja dann auch mit einem random Probiotikum dir eine Fehlbesiedlung herbeizüchten, weil du was zuführst, was du eigentlich schon viel zu viel hast. Und das ist halt oft das Problem, dass ja alles immer im Balance sein muss. Und es gibt dann eben Bakterienstämme, die waren vielleicht schon im guten Bereich und du führst sie noch mehr zu und dann überwuchern die und dann ist das auch wieder ein Problem. Deswegen würde ich da auch immer vorher auf jeden Fall schauen, was los ist. Und das Gleiche gilt auch für ein wenn man zum Beispiel Leaky Gut hat oder Entzündung, das Leaky Gut ist ja nicht die Ursache. Dann ist meistens liegt da noch was anderes dahinter. Wahrscheinlich dann eine SIBO oder eine IMO oder irgendwelche Darmbakterien, die Toxine tragen, die dann die Darmschleimhaut stressen, die das Immunsystem triggern. Und das kann ja dann auch wieder dafür sorgen, dass Leaky Gut entsteht. Und also gerade diese Darmgeschichte, das ist so komplex und da kann man nicht einfach so was nehmen. Da so würde ich immer dringend von abraten. Ich kenne halt auch voll viele, die dann sagen, ja, und jetzt habe ich hier das und das genommen und dann ging es mir erstmal schlechter und das ist halt auch eine Konsequenz daraus, ne? Wenn es dir damit nicht gut geht, dann ist es nicht der richtige Weg. Ist halt so, leider. Ja. Wenn du jetzt eine Frau vor dir hast, die wirklich schon viel an sich gearbeitet hat, ne? Die jetzt auch schon ihre Ernährung umgestellt hat, die auch mit Mikronährstoffen versorgt ist, die vielleicht auch schon ihren Darm aufgebaut hat und die trotzdem noch krasse Symptome hat. Was würdest du der raten?
Also da ist halt immer die Frage wirklich, was hast du schon alles gemacht und was hat jetzt gewirkt und wie lange hast du es gemacht? Ja, also ich gucke mir halt schon immer erstmal den Lifestyle an und gucke, ja, und Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall, auf kurz oder lang wäre immer auch mal ein Blutbild ganz hilfreich. Ja, dass man einfach mal schaut, wie sieht's da aus. Und da gucke ich jetzt noch nicht mal unbedingt auf die Hormone, weil die können halt wirklich im Blutbild oft normal sein. Ja, was ich mir halt schon ganz gerne manchmal angucke, ist das Verhältnis Progesteron zu Östrogen, einfach um zu gucken, ist da, sind die im Gleichgewicht oder eben nicht, weil die können halt im Normbereich sein, aber das Verhältnis muss halt zueinander stimmen. Und vielmehr gucke ich halt, gibt es andere Gründe für diese Beschwerden? Also ich gucke mir auch gerne die Schilddrüse an, weil auch die natürlich viel Einfluss hat, ja. Mikronährstoffmängel, allen voran Vitamin B6, Vitamin B12, ja, aber auch Folsäure, Vitamin D ist halt wirklich auch essentiell wichtig, jetzt nicht nur für unsere Knochengesundheit, sondern auch wirklich für unsere Neurotransmitter und für die Hormonbildung. Da gucke ich halt rein und gucke, was kann man da vielleicht wirklich auch substituieren, weil das eine ist halt, Mikronährstoffe wirklich nehmen und das andere ist, wie nimmt dein Körper die auf? Weil wenn halt wirklich dieses Gesamtkonstrukt halt einfach Probleme hat, ja, nimmt der Körper halt auch vielleicht die Mikronährstoffe oft nicht auf. Oft ist halt auch die Frage, was für ein Präparat nimmst du? Ja, weil in solchen Kombipräparaten ist halt auch oft vielleicht nicht gerade die Dosis drin, die du auch speziell brauchst. Ja, oft hilft es halt auch wirklich, die ersten 2, 3 Monate mal hochdosiert zu substituieren. Ja, und genau, dass wir da halt einfach gucken, auf welchem Stand bist du, was kann man noch machen. Und natürlich gibt es gerade Richtung PMDS halt auch noch viele andere Möglichkeiten, wo man halt ansetzen kann. Also wenn wir jetzt mal klassisch auch die schulmedizinischen Sachen, die gehören ja schon auch dazu. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Sachen, die man machen kann. Also vor allem Calcium, ja, ist bei PMDS auch sehr wichtig. Calcium, Magnesium und mein Geheimtipp ist immer Vitamin E. Ja, das haben die wenigsten auf dem Schirm, aber das ist halt echt eins unserer stärksten Antioxidantien und kann gerade bei Periodenschmerzen, Blutungen, aber auch bei der Stimmung echt super unterstützen. Safran, ja, ist auch sehr unterschätzt, aber da muss man halt auch wirklich auch gucken, dass es ein standardisiertes Extrakt ist und halt auch wirklich 30 Milligramm am Tag, ja, dann kann das wirklich sehr gut helfen. Wenn das alles nicht hilft und wirklich ja, die Hormone Achterbahn fahren, ist auch immer die Pille eine Option. Ja, sie sollte halt nicht immer die erste Pauschallösung sein, ja, und auch nicht bei jedem gegeben werden. Aber ich finde es auch auf Social Media manchmal kritisch, dass so ein Pillenshaming kommt, weil es gibt halt wirklich Einsatzgebiete, da können wir froh sein, dass wir sie haben und da können wir froh sein, auf sie zurückzugreifen. Es sollte halt niemals das erste Mittel der Wahl sein, aber immer trotzdem eine Option darstellen, weil natürlich halt das Lahmlegen der Eierstöcke dazu führt, dass diese Schwankungen aufhören. Ja, aber auch da muss man auch aufs Präparat gucken, weil das ist dann auch wieder das Nächste. Viele sagen dann, das hat bei mir die genaue gegenteilige Wirkung gehabt. Und wenn es wirklich ein PMDS ist, dann gibt es gewisse Präparate, zum Beispiel auch das Levonorgestrel, was in der Hormonspirale drin ist, was halt auch wieder paradox wirkt bei diesen Personen. Und das kann Symptome verschlimmern. Also da würde ich halt eher auf eine Pille setzen, wo ein anderer Progesteron und ein anderes Gestagen drin ist. Und was auch wirklich gut helfen kann, ist Antidepressiva. Ja. Das Besondere bei PMDS ist, dass die Frauen nach 48 Stunden darauf reagieren auf das Antidepressivum. Also es ist jetzt nicht so wie bei einer Depression, dass du das über 4 bis 6 Wochen jeden Tag nehmen musst. Also du kannst es auch tatsächlich nur zur Periode nehmen.
Ach krass,
Ja.
das wusste ich auch noch nicht.
Ja, genau. Ja, also so eine zyklische Gabe. Also entweder halt wirklich komplett in der zweiten Zyklushälfte nur. Oder aber auch mit Einsetzen deiner Symptome, bis die Blutung kommt. Ja, also das ist halt echt das Spannende bei PMDS, dass es wirklich nach 48 Stunden schon Erleichterung bringt. Also das wären auch, also wenn wir wirklich jetzt hier von schlimmen Suizidgedanken sprechen, die halt auch anders nicht beherrschbar sind, also dann, ja, finde ich, ist das immer eine sehr, sehr gute Kombi. Ja, und genau, also ich persönlich arbeite halt auch einfach unfassbar gern mit den exogenen Ketonen, muss man einfach sagen. Ja. Die haben bei mir persönlich einfach so krass viel bewirkt in diese Richtung, weil das ist halt auch das, was du eben meintest, die Frauen, die halt auch schon so viel machen oder auch der Darmaufbau, was ja auch einfach lange braucht und du halt auch Energie für hast. Die meisten haben diese Energie nicht, ja,
Stimmt.
um irgendwas zu verändern. Und ich habe wirklich ganz viele Frauen, wo allein diese Ernährungsumstellung so viel bewirkt hat, ja. Also eine Kollegin hat mir sogar letztens geschrieben, oh, ich wollte eigentlich bei dir eine Beratung buchen. Jetzt habe ich diese 2 Tipps von dir ausprobiert und irgendwie ist mein PMDS gerade weg. Ja, aber es ist halt wirklich effektiv. Aber du musst es halt auch durchziehen. Ja, und um da halt erstmal hinzukommen, ja, finde ich, sind die Ketone halt super, einfach weil sie dem Körper halt Energie liefern. Ja, auch oft den Heißhunger schon mal so ein bisschen in den Griff bekommen und das Umsetzen fällt damit einfach so viel leichter, ja, und gleichzeitig modulieren die in der Tiefe so viel, ja, die können zum Beispiel auch, die haben regenerative Eigenschaften, ja, die interagieren mit diesem Inflammasom, was die Entzündungen im Körper verursacht, das können sie runterregulieren und können damit schon mal im Hintergrund auch die Entzündung ein bisschen mit unterstützen in der Regeneration. Der Körper hat auch wieder Energie, um diese Baustellen anzugehen, zum Beispiel. Und gleichzeitig machen die halt auch zentral wahnsinnig viel, ja. Einfach weil sie zum einen auch Einfluss auf die GABA-Rezeptoren haben. Das heißt, die haben dann tatsächlich eine ähnliche Wirkung wie das Progesteron. Ja, das heißt, die dämpfen ein bisschen, die sorgen für eine bessere emotionale Stabilität, für mehr Stressresilienz.
Das Thema Ketone auch ultra spannend. Ich habe auch gestern diese Studie gesehen, wo es um dieses Inflammasom ging und in was für Zusammenhängen das überall wirkt. Und auch ich habe auch schon krasse Vorher-Nachher-Bilder gesehen von Frauen mit Akne zum Beispiel. Crazy. Also ich habe ja auch selber bei mir beobachtet, seit ich nutze die auch, die Ketone. Seit ich die nutze, hat sich mein Zyklus auch verändert, weil ich war auch immer jemand, der wahrscheinlich auch stressbedingt, mein, als Selbstständige, ne, du hast immer 1000 Bälle in der Luft, war mein Zyklus auch immer relativ kurz. Also ich hatte auch immer nur so 25-Tage-Zyklen, wobei das auch normal sein kann bei manchen Frauen. Also es gibt auch Ärzte, die sagen, das ist noch im Rahmen. Ich fand es immer ultra nervig. Und seit ich das jetzt nehme, seit Januar, hat sich mein Zyklus verlängert und ich habe jetzt wieder
Ja.
tatsächlich Zyklen von 28 Tagen.
Spannend. Ja, die Range, die ist tatsächlich in Lehrbüchern, findest du da, ne? Also von, weiß ich nicht, ich glaube 23 bis 36 soll, die Range ist wohl normal, aber ja, das ist schon bemerkenswert, ne? Und es ist ja vor allem nicht nur die Wirkung auf das Inflammasom. Also ich habe auch letztens eine Studie gelesen, auch gerade für neurodivergente Frauen, ja. Dass die halt auch so viel mehr machen. Also das eine ist halt auch mit den GABA-Rezeptoren, aber die haben halt auch positiven Einfluss auf die Mikroglia. Ja, und gerade was so Angststörungen oder Ängste anbelangt, das ist ja auch oft, weil die durch die ständigen Trigger halt die Mikroglia auch so hyperreagiert und auch da können die Ketone positiv beeinflussen. Ja, also das ist schon echt sehr spannend und ich selber zum Beispiel hatte eigentlich auch PMDS selber gar nicht auf dem Schirm oder habe mich auch nicht als Betroffene gesehen, erst als ich die Ketone genommen habe. Die habe ich eigentlich genommen zum Abnehmen und weil ich hoffte, dass mein neurodivergentes Kind vielleicht trinkt. Spoiler tut er leider nicht. Aber bei mir selber fand ich es halt einfach so gravierend, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass es nicht normal ist, so drauf zu sein zur Periode, dass es nämlich doch anders geht. Ja. Und auch jetzt habe ich gerade auch wieder einen sehr schweren Zyklus. Ja, aber klar, deine Beobachtung. Ich habe auch hatte Stress mit meinem Buch, das musste ich abgeben. Infolgedessen sind halt auch so ein paar gesunde Routinen weggebrochen. Also auch dann ne, die Ketone halt nicht ganz so regelmäßig getrunken. Dann bin ich dann doch wieder auch ein bisschen ungesünder ernährt und schwuppsdiwupps ist der nächste Zyklus halt auch echt wieder, wo du denkst, boah, braucht man nicht. Ja, aber das zeigt mir halt trotzdem, wie solche kleinen Tools halt auch einfach schon so viel bewirken können, ja. Und es gibt durchaus die Frauen, die alles machen, alles tun und es nicht besser wird. Ja, da sind dann halt auch gerade diese schulmedizinischen Sachen halt auch echt eine Option. Aber ich glaube halt, dass man bei jeder Frau trotzdem auch noch irgendwo eine Stellschraube findet, die man drehen kann. Ja, weil wir sind halt auch so zu verleitet, dass wir halt von Tipp zu Tipp rennen und uns damit halt auch oft einfach überfordern. Ja, und auch die Frauen, die halt schon so viel machen, die machen halt auch einfach viel. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt.
Und die setzen sich dann vielleicht auch in ihrem Perfektionismus ein bisschen unter Druck,
Voll.
was halt dann auch wieder Stress ist. Ja.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Würdest du denn, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du dann auch erstmal zu den Ketonen greifen, bevor du hormonell was machst?
Gute Frage. Und muss ich natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen als Ärztin, ja, weil natürlich geht ja evidenzbasierte Medizin immer vor und natürlich sind die Ketone nicht evidenzbasiert, ja. Ist Mönchspfeffer aber auch nicht. Das ist halt auch nur Beobachtungsstudien, dass es gut hilft. Wobei es gibt schon ein paar mehr Studien, aber es gibt auch zu den Ketonen mittlerweile sehr vielversprechende Studien. Also es kommt halt immer darauf an, was du möchtest. Ja, also einer Frau, die halt unbedingt die Pille wegen ihren Beschwerden nehmen möchte, würde ich nicht die Pille abraten und ihr dafür die Ketone aufschwatzen. Ja. Aber es ist ja ein Trend. Die Frauen wollen ja immer hormonfreier es versuchen. Und da sind halt die Ketone einfach eine super tolle Ergänzung. Und prinzipiell, ne? Ja, also eigentlich schon. Ich würde sie jeder Frau empfehlen, ja.
Ja.
Ja, weil egal wie, sie können deinen Körper nur positiv unterstützen.
Punkt.
Punkt.
Ich hätte, glaube ich, noch eine abschließende Frage an dich. Was würdest du dir wünschen, was Frauen zu diesem Thema, wie geht es mir um die Periode herum, verstehen sollten?
Oh, eine Menge. Also zum einen, es liegt nicht an dir. Du bildest dir das nicht ein. Du bist nicht zu empfindlich. Und nur weil deine Blutwerte unauffällig sind oder sie dir niemand bestimmen möchte, heißt es nicht, dass du damit leben musst. Ja. Und auch wegen, in Bezug, wenn, nochmal wegen dieser Eizellqualität. Ja. Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen und die können wir nicht aushalten beim Ausschalten. Aber es gibt Sachen, die haben wir sehr wohl in der Hand. Und das ist halt schon so das, was ich mir halt für jede Frau da draußen wünsche, einfach auch wirklich nochmal in sich zu gehen und zu verstehen, was halt auch das Nervensystem, und da meine ich halt auch jetzt nicht die Kinder und nicht den Ehemann und nicht die Arbeit stresst, sondern wirklich auch das ständige sich vergleichen, das ständige sich in Frage stellen, ja, was das mit deinem Nervensystem macht, dass man sich da halt auch einfach ein bisschen Entspanntheit zurückholt, ja, und das richtige Essen, die richtigen Mikronährstoffe, die sind einfach die Basis für ein gesundes und langfristiges Altern.
Das stimmt. Kann ich gar nichts hinzufügen. Hast du sehr schön gesagt. Ich hätte noch
Genau.
drei abschließende Fragen.
Ja.
Die erste Frage wäre, also diese Fragen kriegen alle meine Podcast-Gäste gestellt. Das ist so eine kleine Serie am Ende. Was ist so dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute noch gerne isst?
Oh, das ist eine gute Frage. Milchreis.
Milchreis, geil.
Ja, nicht sehr blutzuckerstabil. Gibt es bestimmt eine blutzuckerstabile Lösung. Kann wir mal vielleicht ein Grundrezept draus machen.
Ja, also ich hab den auch oft mit normaler Kokosmilch gemacht, also mit der aus der
Ja.
Dose. Da ist ja schon, durch das Fett ist es schon ein bisschen stabiler auf jeden Fall. Okay, zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich getan?
Als letztes nur für mich. Oh, das ist schon eine Weile her. Jetzt habe ich das letzte nur für mich gemacht. Oh, doch gar nicht. War am Sonntag. Da war ich auf dem Reitturnier von meiner Nichte. Das habe ich für mich gemacht. Da wollte ich gerne
Oh, schön.
hin.
Okay, und letzte Frage ist, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
Oh, ich würde die ketogene Ernährung von damals, die ich im Studium schon gemacht habe, ernster nehmen, nicht so krass abtrifften und auch anfangen, Paprika und Möhrchen zu verteufeln, sondern sie wirklich ernst nehmen. Und ich wünschte, ich hätte die Ketone damals schon gekannt.
Vielen Dank. Danke dir für deine Zeit und für die wertvollen Informationen, die du mit uns geteilt hast.
Ja, sehr
Und ich
gerne.
denke mal, das war noch nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, weil ich glaube, da gibt es noch einige Themen, die wir bewegen können.
Ich denke auch, ja. Aber ich glaube jetzt.
Jetzt reicht sie.
Jetzt
Sabine wird
reicht
hier gerade von
es.
ihren Kindern belagert.
Ja.
Süß. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel.
Ebenso.
Mach's gut.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.